Couch Tomatoes wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Couch Tomatoes.
Servus, ich bin der Dom.
Moin, ich bin Nina.
Und wir begrüßen euch zur Folge 1 unseres Couch Tomato Podcasts, dem Podcast rund um Sport, Ernährung und Selbstakzeptanz. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wir möchten diese erste Folge heute nutzen, um uns so ein bisschen vorzustellen, um euch etwas von uns zu erzählen. Wer sind wir überhaupt, die euch da jetzt künftig irgendwie das Ohr abkauen? Was hat uns dazu bewogen, irgendwie uns mit den Themen Sport, Ernährung und so weiter zu beschäftigen, wie stehen wir dazu und so weiter und so fort. Haben wir ein bisschen was vorbereitet?
Ja, haben wir. Ich freue mich schon.
Ja, ich auch. Das wird sehr gut. Und ja, ich fange einfach mal direkt mit der ersten Frage an dich, Nina. Ich hatte dich ja gefragt, ob du bei dem Projekt dabei bist. Du hast ja gesagt.
Ja.
Und so der erste Gedanke, den ich hatte, war, was hat dich denn eigentlich bewogen, mit Sport zu beginnen? Gab es da irgendwie eine Initialzündung oder hast du einfach so angefangen? Was war da so der Startpunkt für dich?
Bäm, steigen wir direkt tief ein, wa?
Ja.
Ja.
Es gibt nur die großen Investigativfragen hier.
Nein, ich finde es voll gut. Okay, also, lass mich kurz. Selbsthass. Nein, das klingt so böse. Aber in Wirklichkeit ist es ein bisschen wahr. Wenn man, so wie ich, also die meisten Leute, wenn ihr uns noch nicht kennt oder wenn ihr auch mich noch nicht kennt, ich bin relativ groß und ich bin eine relativ große Frau. Mit 1,91 Meter gab es schon immer viele Dinge, die ich an meinem Körper schwierig fand in Hinsicht und Reflexion auf die Gesellschaft um mich herum. Und nachdem ich mein ganzes Leben lang gefühlt Diäten mache und mein ganzes Leben lang darüber mich selbst schäme, was ich alles esse und trotzdem immer noch die 100 Kilo wiege, die auch nur so eine Symbolzahl geworden sind, habe ich angefangen zu sagen, okay, das Einzige, was ich wirklich aktiv noch nicht ausprobiert habe, um mit mir selber besser klarzukommen und mit meinem Körper besser klarzukommen und mit dem, was um mich herum passiert und was mit mir passiert und was ich so fühle, muss ich irgendetwas tun. Und die einzige Sache, die ich noch nicht gemacht hatte, war Sport. Und es ist wirklich eiskalt so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt musst du halt diese Sportsache anfangen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, letztes Jahr im Dezember war das. Da habe ich mir dann, wie man das so macht, dämliche Adventskalender bestellt und einer davon war ein Sport-Adventskalender. Und dann habe ich mich jeden zweiten Tag auf so eine Yogamatte, die ich von vorher schon hatte, gesetzt und habe dann mit meinen Extremitäten so lange gewackelt, bis mir alles wehtat am nächsten Tag. Und das war so ein bisschen der Anfang dahingehend, dass ich mich damit mehr auseinandergesetzt habe, was Sport eigentlich so mit meinem langen, nicht sportlichen Körper gemacht hat. Und Anfang diesen Jahres, welches das Jahr 2020 ist, das Jahr, das uns alle irgendwie so ein bisschen fertig gemacht hat, seelisch und psychisch und körperlich, oh ja, habe ich dann tatsächlich begonnen, richtig Sport zu machen. So mit einem Plan und gucken, dass man auch ein bisschen besser wird und so. So habe ich mit Sport begonnen. Der Grund dafür war jahrelang oder lebenslanges verzerrtes Bild von meinem Körper und die einzige Sache, die ich eben noch nicht gemacht hatte, war Sport. Das ist ein ganz schöner Hammer für den Anfang.
Holla. Ja, und ich muss auch gleich nochmal einhaken, weil du hast mir da schon ein sehr gutes Stichwort gegeben. Weiblich gelesene Personen, so wirkt es zumindest immer auf mich, dürfen ja grundsätzlich oder müssen unter 100 Kilo wiegen.
Mhm, ja.
So, das ist so dieses, also das so wirkt es immer auf. Egal wie groß sie sind, egal wie der Knochenbau ist, egal wie die Körper überhaupt zusammengesetzt sind, so 100 Kilo ist so eine Schwelle, es ist auch selbst schon drunter, ist schon kritisch, aber 100 Kilo geht ja gar nicht, egal wie groß, egal wie breit, egal wie was auch immer.
Ja.
Hast du das auch so empfunden als Stigma, dass diese Schwelle so, was ist, um Gottes Willen, bloß nicht drüber kommen?
Ja, ganz, 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 ganz stark sogar. Also man kann es sich schwer vorstellen, besonders weil 100 Kilo ist für die meisten Leute, ist das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Also für die meisten Leute, die ich kenne, sind 100 Kilo, außer sie wollen irgendwie besonders muskulös sein, sind 100 Kilo nichts, was man haben will. Es war immer so dieses, oh krass, du wiegst jetzt 100 Kilo. Davor hatte ich, glaube ich, mit am meisten Angst. Und dann während meines Studiums ging es mir nicht gut, seelisch. Und dann habe ich plötzlich 110 Kilo gewogen. Ich weiß nicht, viele Leute, wenn man so hört, derjenige wiegt 110 Kilo, dann wird es direkt betitelt mit, oh, das ist ja ein krasses Kampfgewicht. War auch ein Kampfgewicht, aber eher für mich in dem Kampf mit mir selbst. Und ich habe dann begonnen, nicht mehr so viel zu essen. Das war schon mal ganz schön gut. Dann habe ich auch wieder abgenommen. Allerdings waren diese 100 Kilo sind wie so eine Schwelle, wie so eine unsagbare dunkle Schwelle. Als hätte ich so eine Tür aufgestoßen in die Welt, wo Frauen nicht sein sollten oder weiblich gelesene Personen nicht sein sollten. Und seitdem ich mir das bewusst gemacht habe, wie dämlich das ist, das an so Zahlen festzumachen, weil es eigentlich gar nicht darum geht, irgendwelchen Zahlen zu genügen, oder es sollte nicht darum gehen, irgendwelchen Zahlen zu genügen, hat sich vieles verändert. Und ich kann mit dieser dreistelligen Zahl, die ja jetzt auch nicht immer jeden Tag diese dreistellige Zahl ist, viel, viel besser umgehen. Auch weil sie mich lehrt, wie wenig und wie sehr man sich an solchen Dingen gleichzeitig festhalten kann. Ich weiß gar nicht, wie viel wiegst du eigentlich, wenn ich jetzt schon so frei herausrede, dass ich 100 Kilo wiege? Wie viel wiegst du eigentlich, Dom? Sag mal.
Also bei mir schwankt es immer relativ stark, muss ich sagen. Ich alterniere im Moment zwischen 107 und 109 so um den Dreh, Kilogramm.
Das ist ganz schön viel.
Ich habe angefangen, damals, als ich mit dem Sport angefangen habe, war ich bei 69 Kilo.
Das ist ganz schön wenig.
68, 69 Kilo, das war relativ wenig. Ja. Ich habe relativ viel abgenommen auch, weil ich sehr viel Gewicht lange Zeit mit mir rumgetragen habe und deswegen natürlich auch entsprechend die Repressalien abbekommen habe, die mehrgewichtige Personen halt in dem Umfeld dann auch bekommen oder denen sie ausgesetzt sind, und habe dann relativ schnell für meine Verhältnisse relativ viel Gewicht verloren und war dann halt in die andere Richtung unterwegs und habe dann mit irgendwie 68, 69 Kilogramm gestartet. Aber es schwankt wirklich sehr, sehr viel, und ich merke halt auch bei mir immer, egal oder je nachdem, wann ich mich wiege oder ja, wie ich das Gewicht auch nachhalte, habe ich da sehr, sehr große Unterschiede drin. Auch ganz krass irgendwie, ob ich mich immer auf derselben Waage wiege oder ob ich mal irgendwie jetzt mich mal vielleicht irgendwo in der Apotheke wiege oder beim Arzt oder so. Da wiege ich dann auch immer noch mal was anderes. Also Gewicht ist halt wirklich so eine Größe, wie du eben auch gesagt hast, man sollte sich da absolut nicht dran aufhängen, weil einfach das Gewicht auf der Waage sagt weder was über den Gesundheitszustand aus, noch über mein eigenes Wohlbefinden. Das. Die Macht, die diese Zahl hat, ist halt wirklich nur die, die wir ihr geben oder die uns die Gesellschaft, unser Umfeld lehrt, die wir ihr geben müssen. So, das, was auf der Waage steht, das ist wichtig, danach hast du dich zu richten. Das ist eine Zahl, die eigentlich komplett für die Füße ist, aber der wir halt einfach so viel Macht zu geben gewohnt sind, dass wir da komplett unser Leben auch teilweise danach ausrichten. Und wenn man sich davon schafft, wegzubewegen, dann ist, glaube ich, schon relativ viel gekonnt. Deswegen wiege ich mich auch gar nicht mehr so oft. Und mir ist es dann auch eher egal, ob es dann vielleicht mal 2-3 Kilo nach oben geht oder nach unten. Ich kenne meinen Körper relativ gut. Ich weiß, was ich machen muss, um das entsprechend zu beeinflussen. Und deswegen gebe ich da gar nicht mehr so viel zum Glück drauf, was die Waage anzeigt.
Ich finde es total wichtig, dass man sich das in die Erinnerung ruft, wie viel Macht, wie du so schön gerade eben gesagt hast, diese Zahl über uns hat. Es gab Tage, original, da hat es meinen gesamten Tag so krass zerrissen, wenn ich an den 100 kratzte, obwohl ich eigentlich am Tag, 2 Tage vorher unter 100 war. Und als in dem Sinne weiblich gelesene Person ist es bei mir auch so und bei vielen anderen Personen mit Uterus, dass wenn wir menstruieren, dass unsere Schwankungen ja auch bis zu 5 Kilo sind. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie dann, und sowas habe ich dann aber komplett auch ausgeblendet. Und Sport gibt mir in dieser Hinsicht auch ein bisschen mehr Griff daran, zu begreifen, was mit meinem Körper passiert. Also aufgrund dessen, dass ich muss mich sowieso schon damit auseinandersetzen, in welchem Moment meines Zykluses ich mich befinde. Aber dadurch, dass ich dann zusätzlich noch Sport mache, ist das etwas geworden, was mir noch mehr Kontrolle darüber gibt, wie mein Körper sich gerade zu fühlen hat. Also ich habe das Gefühl, ich fühle mich besser. Das ist ein ganz komisches Ding, weil das hat mir kein Instagram-Model gesagt, sondern das musste ich selber entdecken, dass ich meinen Körper besser fühle mit Sport. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich, obwohl ich ihn hasse, immer noch viel Sport mache. Aber jeder hat da ja sein eigenes Ding. Und ich habe mir tatsächlich auch so Fragen aufgeschrieben. Wofür machst du eigentlich Sport? Das würde mich wirklich hart interessieren. Also wirklich sehr.
Wofür machst du Sport?
Ja.
Früher habe ich Sport gemacht, weil ich einem Ideal entsprechen wollte. Mhm. Das gebe ich ganz offen zu. Mhm. Also ich war damals, kurz nachdem ich mit dem Training angefangen habe, das war 2004, habe ich Punisher gesehen, die erste Verfilmung mhm. von Marvel, falls du die kennst, mit Tom Jane in der ja, Hauptrolle.
Die kenne ich.
Und da habe ich Tom Jane gesehen, da ist in dem Film, also wer den Film kennt, der ist sehr oft mit nacktem Oberkörper unterwegs in dem Film, auch zu Recht.
Ja, ich wollte gerade sagen, es
nicht besonders schlecht aus. Sieht ziemlich gut aus. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe den damals gesehen im Kino und fand den Film geil und fand auch Tom Jane als Punisher geil und habe dann so gedacht, okay, das ist mein Ideal. Hm. So möchte ich aussehen. Das ja. ist so mein, dem möchte ich entsprechen. Ich will aussehen wie der Punisher. Ich will mir so ein Totenkopf-T-Shirt anziehen und will mir hier so ein Papierschneidemaschine das Ding abreißen und mir über die Schulter legen und will da gut aussehen einfach dabei.
Ja, ja,
okay, da war ich halt, keine Ahnung, 18, 19 oder sowas. 19
das
sowas
ist ein Drehball. Ziel, das kann man haben, finde ich gut.
Das war das Ziel, was ich damals hatte. Und dann jetzt gucke ich heute irgendwie dasselbe Bild an und denke, um Gottes Willen, das ist ja total schmal in dem Film. Das ist ja gesagt total krass. Irgendwie damals habe ich ihn als ultra breit empfunden und ja. heute als ganz, ganz schmal. Also so entwickelt sich auch die eigene Wahrnehmung und die Wahrnehmung von anderen. Das ist auch ein ganz krasses Thema, was wir bestimmt irgendwann nochmal ansprechen werden. Wie nehme ich mich selber wahr und wie verändert sich das? Und wie nehme ich andere wahr und wie verändert sich das? Aber das war so für mich damals so die Initialzündung, so einem Ideal hinterher zu laufen. Da habe ich mir auch die Flex gekauft und was weiß ich. Und habe dann, als ich mit Kraftsport angefangen habe, wirklich auch so gehofft, irgendwann mal in die Nähe zu kommen. Mir war schon immer klar, dass das auf natürlichem Weg natürlich nicht möglich ist, so auszusehen wie jemand, der jetzt auf dem Cover von der Muscle & Fitness ist oder so. Aber in die Richtung ungefähr wollte ich mich bewegen. Und das hat sich dann über die Jahre hinweg aber geändert. Und mittlerweile ist mir, also mir ist Aussehen schon noch wichtig. Ich mag meinen Körper so, wie er ist. Mhm. Ich mag muskulöse Körper generell sehr gern, also rein von meinem ästhetischen Empfinden her. Aber ich mache es in erster Linie deswegen, weil ich mich dann dadurch einfach besser fühle. Für das Gefühl danach, für die innere Zufriedenheit, für die Ausgeglichenheit, für das Gefühl zu wissen, ich habe was für mich getan. Mir geht es nach einem Krafttraining in der Regel auch immer besser als vorher, selbst wenn ich keine Lust habe, das dann zu machen. Ja, nach dem Krafttraining tatsächlich schon. Also es sei denn, ich habe mich jetzt komplett verausgabt, dann will ich einfach nur noch mich dann niederlegen und verenden. Aber
mit knallrotem Kopf, so wie es sich gehört, verdammt.
Also Beintag ist bei mir immer ganz schlimm. Da bin ich immer wie das Blutgericht der reitenden Leichen hinterher dann für eine gewisse Zeit. Und bin so zombie-mäßig dann unterwegs, das ist wirklich für mich das schlimmste Beintraining. Aber so Trainings, die ich gern mache, wenn ich Rücken trainiere oder wenn ich Arme trainiere oder wenn ich Schultern trainiere oder sowas, dann fühle ich mich danach eigentlich immer recht gut, muss ich sagen. Und dann hat man so das Gefühl, jetzt habe ich mich wieder aufgerafft, jetzt habe ich wieder meinen inneren Schweinehund in seine Schranken verwiesen und habe wieder ein bisschen was für mich gemacht. Ich kann den Tag heute abhaken, wenn ich früh jetzt zum Beispiel beim Sport war und habe den Rest des Tages frei, in Anführungszeichen, Sport frei und kann den anderweitig gestalten. Für dieses Gefühl mache ich es eigentlich. Und weil ich halt weiß, dass es meiner Gesundheit gut tut. Das sind so die Hauptbeweggründe für mich, Sport zu machen, ehrlich gesagt.
Ja, krass auch, wie sich das so verändert, ne? Also ich habe das ja jetzt selber so noch nicht empfunden. Ich meine, ich habe als kleines, ich wollte gerade sagen kleines Mädchen, aber ich war damals wirklich ein kleines Mädchen, da habe ich auch schon Sport gemacht. Und ich habe auch in der Zeit, in der ich lange in Amerika war, da habe ich auch Schulsport gemacht. Und da habe ich das allererste Mal richtig trainiert, im Sinne von jeden Tag Training und jeden Tag einmal so schlimm, das heißt so schlimm, aber so weit, dass ich hatte, einmal habe ich mich in einen Mülleimer übergeben und danach bin ich weitergelaufen. Diese Art von Sport hat mich sehr unterschiedlich beeinflusst und ich habe dadurch auch nichts Gutes mit Sport verbinden können, einfach nur, weil es mir dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat, aber dass sich diese Ansicht dann auch so verändert, ne? Und woher dann auch die Motivation kommt. Ich freue mich schon sehr darüber, wenn wir unsere Triple-Folge, wahrscheinlich sogar Quadruple-Folgen darüber machen, wie wir uns dazu motivieren, eigentlich tatsächlich aufzustehen und dieses Ding zu machen, worunter wir alle gleich leiden. Denn ich glaube, mit eines der wichtigsten Dinge, die ganz, ganz oft nicht gesagt werden, dass diese Anstrengung, die mit dem Sport kommt, dass die jeder weiß, dass es anstrengend ist. Keiner will darüber reden, weil es der Grund ist, weswegen es die meisten nicht tun. Aber aus dem Grund, dass darüber nicht geredet wird, will es auch keiner machen. Also, weil alle so Angst haben vor dieser Anstrengung, die da vor einem liegt. Und ich glaube, es gibt keinen Sportler, der das nicht hat, wird ganz viel Sport vernachlässigt und auch dem ausgewichen. Und ich bin schon sehr gespannt, wann wir mal die Chance haben, darüber tiefer zu reden. Ich freue mich sehr, dass wir aus ganz unterschiedlichen Gründen Sport machen. Nicht nur für uns so aus seelischen, sondern auch aus körperlich-ästhetischen. Das finde ich nämlich auch wieder spannend, wie das so mit körperlicher Ästhetik zusammenhängt und wie groß diese Motivation der körperlichen Ästhetik tatsächlich auch für einige sein kann. Besonders in diesem Extrem, in dem du dich dann ja auch rumtreibst. Also ich weiß nicht, falls ihr Dominik noch nicht gesehen habt, ich glaube, du bist so groß wie ich, ne? Und wahrscheinlich doppelt so breit.
Ich bin ungefähr 1,93, also wir sind wahrscheinlich ungefähr gleich groß. Ja,
und das ist schon sehr, also man kann das schon, das ist schon eine extreme Form des Sports, also aus meiner Sicht, aber ich bin auch klein und schmal im Gegensatz dazu. Ja. Ich finde es super spannend, dass wir aus so zwei unterschiedlichen Richtungen kommen, weil ich nämlich auch finde, dass Rudern auch sehr, sehr gut ist.
Ja, vor allem für die Rückenmuskulatur auf jeden Fall. Rudern habe ich auch ganz lang gern gemacht. Aber ja, wie du es vorhin schon angesprochen hast, es ist so krass, wie unterschiedlich man sich wahrnimmt, weil in der Welt des Bodybuilding, sage ich jetzt einfach mal, bin ich nämlich gar nichts. Also ich bin.
Ich finde dich ganz schön viel.
Ich sehe auch manchmal, die Proportionen spielen da natürlich auch eine große Rolle. Gerade bei Wettkampf-Bodybuildern, die sind oftmals kleiner beziehungsweise schmaler, sind aber deutlich anders proportioniert nochmal als ich jetzt. Die haben eine ganz anders ausgeprägte Schultermuskulatur, Nackenmuskulatur und so weiter und so fort. Da werden wir dann vielleicht auch nochmal drüber sprechen, falls wir mal eine Folge über Substanzen machen, die den Muskelaufbau begünstigen. So drücke ich es jetzt einfach mal aus.
Ich finde das sehr diplomatisch ausgedrückt und ich finde es super spannend, dass du das ansprichst, weil da habe ich 100.000 Fragen und überhaupt keine Ahnung.
Ja, ich tatsächlich auch sehr, sehr wenig, weil ich in meinem Leben. Wir laden da auf jeden Fall jemanden ein, der da Ahnung hat davon, weil ich auch daran interessiert bin, das Stigma so ein bisschen zu lösen, was Steroide und anabole Substanzen so ein bisschen haben. Das ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert und ich werde da definitiv keine Wertung oder irgendwie Empfehlung aussprechen dafür. Und
ich finde es auch spannend.
Ich sage jetzt einfach mal ganz pauschal, weil es halt auch einfach wichtig ist, lasst die Finger davon.
Immer.
Vor allem, wenn ihr euch darüber nicht informiert habt und wenn ihr euch der Risiken und der Probleme davon nicht bewusst seid. Aber wie gesagt, da werden wir dann mit Sicherheit nochmal eine Folge machen mit einem Experten oder einer Expertin, weil ich, wie gesagt, da auch keinerlei Erfahrungen habe. Ich habe in meinem Leben solche Substanzen noch nicht genommen. Sowas kommt nicht in meinen Körper rein.
Aber es hat ja einen großen Anteil an
meiner Gesundheit.
Es hat halt einen riesengroßen Anteil an diesem Sport, in dem du dich befindest. Also es ist tatsächlich, diese Art von Sport, die du machst, die ist nun mal auch bekannt dadurch, dass ihr nachgesagt wird oder dem Sport nachgesagt wird, dass dort alle spritzen. Das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal anmerken in Folge 1, dass wir über solche Dinge auch schon gesprochen haben.
Ihr merkt wahrscheinlich auch, wir sind sehr, sehr offen.
Ja.
Wir gehen sehr, sehr offen damit um. Ich habe auch keinerlei Voreingenommenheit, was das angeht. Mir ist bewusst, dass gewisse Sportarten und gerade auch Bodybuilding mit sehr, sehr vielen Vorurteilen behaftet ist. Das ist normal, beziehungsweise irgendwo verständlich auch, weil die Vorurteile kommen ja irgendwo her.
Richtig.
Es muss ja irgendwo einen Hintergrund dazu geben und oftmals sind die auch einfach, so leid es mir tut, es sagen zu müssen, oftmals sind sie halt auch richtig. Und gerade Steroidmissbrauch ist im Wettkampf-Bodybuilding zum einen, aber selbst auch im Freizeit-Bodybuilding zum anderen sehr weit verbreitet. Und da werden wir mit Sicherheit auch mal drüber reden. Aber letzten Endes kommt es trotzdem noch ein bisschen mehr darauf an, finde ich, wie die eigene körperliche Prädisposition ist für Muskelaufbau. Weil da bringt definitiv nicht jeder Mensch die gleichen Voraussetzungen mit. Nicht jeder hat das Potenzial, selbst mit entsprechenden Substanzen so auszusehen wie Schwarzenegger oder wie irgendjemand anderes aus dem Bereich, der halt sich dann einen Namen gemacht hat.
Sehr beeindruckend.
Das ist einfach Fakt. Es ist einfach Fakt irgendwie und deswegen, wir werden das mit Sicherheit nochmal ansprechen, aber was mich jetzt nochmal bei dir interessieren würde, Nina, du hattest das vorhin so ein bisschen angeteasert, Ernährung hat ja auch eine Rolle gespielt, als du dich für den Sport wieder neu entschieden hast, so drücke ich es jetzt einfach mal aus. Du ernährst dich ja vegan, das ist richtig, ne?
Nee, eigentlich ernähre ich mich sogar flexitarisch, das ist ja so ein Modebegriff, der jetzt gerade aufkommt, da wo alle Leute Vegetarier sind, aber nicht überall vegetarisches Essen einfach so zur Verfügung steht und man sich das einmal jährliche Steak offen hält. Aber tatsächlich ist der Hauptteil meiner Ernährung vegetarisch und ich versuche, mich auch weiterhin in die Richtung von veganen Dingen zu entwickeln. Also, dass wir einfach so Tiersachen, Tierprodukte, die nicht unbedingt notwendig sind, die wir gut ersetzen können, hier bei uns zu Hause im Haushalt, dass ich die dann einfach ersetze und nicht mehr, mir keine Gedanken mehr darüber machen muss. Und das klappt im Moment ganz gut. Aber natürlich ist auch dein Anschneiden der Ernährung etwas, über das wir ja auch reden wollen und auch reden müssen. Besonders, wenn es darum geht, dass wir über unsere Körper und über unsere Körperform und auch über Wohlbefinden uns unterhalten wollen. Und mein Verhältnis zur Ernährung ist schwierig. Ist wirklich schwierig.
Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wie würdest du dein Verhältnis zur Ernährung beschreiben? Du sagst schwierig. Mhm. Kannst du das irgendwie näher beziffern? Was genau findest du schwierig damit, dich an eine gewisse Art von Ernährung zu halten, bestimmte Lebensmittel wegzulassen oder mehr zu konsumieren? Gibt es da irgendwas, wie du das nochmal näher beziffern kannst?
Klar, also erstmal würde ich sagen, meine Ernährung ist sehr viel besser, als sie mal war. Das ist schon mal ein ziemlich gutes Ding, weil es bedeutet nämlich, dass man sich entwickelt hat und dass man sich vor allen Dingen reflektiert hat über das, was man eigentlich mal früher in sich reingestopft hat. Als ich damals mit meinem jetzigen Mann zusammengezogen bin, da gab es oft so diese Rührtüten hier von namenhaften Fertiglebensmittelherstellern.
Mit M zum Beispiel.
Genau sowas. Die mit M oder die mit K. Das gab es ständig, so Nudelauflauf mit irgendwelchem bisschen Gemüse drin und dann aber drei Packen Sahne und so. Das fand ich mega geil und das habe ich super gerne gegessen. Ich bin auch eine total Süße. Also im Sinne von, ja, ich bin auch niedlich, aber ich esse auch gerne mal ein Stück Kuchen. Und ich liebe sowieso Carbs. Oh Gott, Brot, ne? Begrab mich bitte in Brot.
Ich liebe in Brot und Nudeln.
Nudeln noch nicht mal so, aber Kartoffeln sind auch richtig geil. Ich habe also ein sehr ein schwieriges Verhältnis zu solchen Dingen, die ich wirklich sehr gern esse. Und natürlich ist Ernährung etwas, was man auch lernt. Und ohne meine Mama jetzt in die Pfanne hauen zu wollen, aber es gab eben bei uns, dadurch, dass meine Eltern beide berufstätig waren, gab es oftmals einfach Fertigsachen, Kartoffelpuffer und sowas, die wir uns dann selber gemacht haben, wir Kids, also mein kleiner Bruder und ich. Und da habe ich sicherlich vieles nicht richtig gelernt oder falsch gelernt. Und das musste ich mir dann später selber beibringen, indem ich mich damit konfrontiert habe, was ich eigentlich so in mich reinstopfe. Und das ist immer noch eine angehende, etwas, worüber ich immer noch viel nachdenke und auch viel mich selber reflektieren muss, weil dieser Jeeper geht nicht weg. Also dieses krasse Verlangen, einfach Brot mit Honig zu beschmieren. Aber nicht nur eine Scheibe Brot, sondern fünf.
Ja, weißt du, so? Ich weiß genau, was du meinst.
Und das, wo du beim Schmieren, wenn du schon fingerdick Butter drauf hast, beim Schmieren vom Honig, denkst du dir, das ist das Dümmste, was du jetzt tun könntest, weil du isst gleich Abendbrot. Aber dann schmeckt so geil. Ich glaube, das ist mein größter Nemesis. Und da eine gesunde Balance zu finden, sodass ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich mich dafür schämen müsste, was ich eigentlich esse. Ich glaube, das ist das größte Ding. Ich möchte mich nicht mehr vor mir selber dafür schämen, dass ich einige Dinge gerne esse und möchte genug Möglichkeiten haben und auch erfahren, die das ausgleichen, dass ich halt mal fünf Scheiben Brot mit Honig essen will. So, ich will mich dafür vor mir selber nicht mehr schämen. Und das ist immer noch eine weitestgehende Ernährungsgeschichte, an der ich arbeiten muss. Und gerade was Ernährung betrifft, gibt es natürlich auch viele Vorurteile und viele Dinge, die gepredigt werden. Wenn ich jetzt zurückgucke, ich glaube, ich habe dieses Jahr zweimal bisher Fleisch gegessen. Wie kriege ich es jetzt aber hin, dass genug Proteine in meinen Körper kommen, wenn es dann darum geht, dass ich Muskeln aufbauen möchte? Das sind so Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss, besonders im Sport. Also da führt nichts dran vorbei. Und es wird ja auch immer wieder gepredigt und das hat ja auch irgendwo einen Funken Wahrheit, dass wenn man Sport macht, dann sollte man auch gleichzeitig gucken, was man in seinen Körper reintut. Nicht jeder Stoffwechsel schafft es, aus Pizza geile Schultermuskeln zu machen.
Es ist halt. Wäre schön, wenn es jeder Stoffwechsel könnte.
Oh, würde ich großartig finden. Ich kann das nicht, also mein Körper macht es nicht. Mein Körper macht aus Pizza Hüftgold.
Das ist lustig, dass du das ansprichst. Ich habe damals mal wer Wrestling verfolgt, da gibt es einen Wrestler, der heißt Triple H. Das ist der de facto Chef der WWE jetzt mittlerweile, also jetzt ganz überspitzt ausgedrückt, also selbst auch ein sehr renommierter Wrestler, der viele Jahre aktiv war, der jetzt aber mehr hinter den Kulissen tätig ist, der hat relativ in der Mitte seiner Laufbahn, also so ungefähr auf dem Peak war seiner Leistungsfähigkeit, hat der so ein halb autobiografisches Buch über Bodybuilding gemacht. Mhm. Und da habe ich damals gerade angefangen, habe mir das damals gekauft. Und da hat er eben auch geschrieben, dass er da ganz am Anfang mal bei Bodybuilding-Wettkämpfen dabei war und hat dann halt auf der Bühne gestanden, hat gepostet und ist dann nach hinten gekommen und hat irgendwie den größten, krassesten, definiertesten Bodybuilder des ganzen Wettkampfs gesehen, wie er sich gerade irgendwie so eine Familienpizza gibt. Und war dann total schockiert als Junger, als er war halt sehr, sehr jung damals noch, irgendwie, ich glaube U20 oder so, und hat ihn dann total schockiert gefragt, wie er das denn jetzt essen kann, weil er ist doch Wettkampf-Bodybuilder. Und dann hat er irgendwie mit vollem Mund zu ihm gesagt, daraus werden Muskeln gemacht. Und hat dann irgendwie weitergemacht, sich die Pizza reinzustopfen. Und das hat mich, das ist sowas, kennst du das, wenn man bestimmte Sachen liest oder Sachen konsumiert und es bleibt ganz random irgendwas einfach so im Kopf hängen?
Ja, klar.
Da muss ich sehr, sehr oft dran denken, wenn jemand sagt, dass er irgendwie nach einem Wettkampf sich jetzt Pizza reingeballert hat, dann denke ich mir, daraus wird Muskeln gemacht.
Ja, du, ich bin da voll dabei. Ich würde mir wünschen, dass mein Körper auch aus Pizza direkt Muskeln machen kann. Den Trick haben wir noch nicht raus, aber ich habe jetzt schon mal raus, wie ich nicht mehr 5 Scheiben Brot auf einmal abends vor dem Abendbrot esse. Das ist schon mal ein großer Anfang, auch wenn ich immer wieder das Craving danach habe. Das ist schon ein Thema, über das man auch echt schwadronieren kann. Und ich hoffe auch, dass wir in Zukunft so ein paar Leute dabei haben, die dann mir verraten, wie sie auch eventuell als Veganer wirklich starken Muskelaufbau unterstützen können und dabei nicht den Hummus-Tod sterben. Also, Kichererbsen sogar haben super viele Proteine und deswegen Hummus, ja, okay.
Zum Beispiel. Sogar Arnold Schwarzenegger ernährt sich ja jetzt weitestgehend fleischlos.
Das ist super cool.
Er ist ja
cool.
Mittlerweile auch zu einem Advokat geworden gegen fleischreiche Ernährung und hat auch gesagt, dass es totaler Quatsch ist, dass man als Vegetarier oder sogar als Veganer keine Muskeln aufbauen kann. Es ist natürlich, einerseits kann ich die Sichtweise verstehen, weil das tierische Eiweiß dem menschlichen, so ist zumindest mein Wissensstand, so habe ich das mal vor vielen Jahren mal gelernt, von der Zusammensetzung her am ähnlichsten ist. Mhm. Wir produzieren ja Kreatin, das ist das körpereigene Eiweiß. Und das tierische Eiweiß ist angeblich das, was dem menschlichen am nächsten kommt und ist deswegen besonders gut geeignet und kann besonders gut zum Aufbau von Muskelfasern oder zum Neuaufbau von Muskelfasern verwendet werden. Aber ob das jetzt wirklich stimmt oder sowas, also ich bin auch wirklich, sollten wir vielleicht auch nochmal sagen, wir sind beide keine Wissenschaftler.
Nein.
Weder Nina noch ich haben irgendwas studiert oder gelernt, was mit den Themen zusammenhängt. Deswegen berichten wir auch wirklich in erster Linie über uns selbst jetzt gerade und wir sprechen nicht über irgendwelche wissenschaftlichen Fakten oder sowas. Wenn wir das mal machen, dann laden wir uns dazu Personen ein, die wirklich auch Referenzen haben, die sie mitbringen, die sie da als Experten ausweisen. Aber wir selbst sind da einfach keine Experten. Ich habe mir das angeeignet in Jahren des Sports und des Trainings und der Ernährung. Und Nina hat sich damit jetzt neu beschäftigt und ist quasi jetzt noch relativ frisch in den Themen drinnen. Deswegen also ganz wichtig, wir sind beide keine Experten. Und seht uns bitte nach, sollten wir mal irgendeine wissenschaftliche Tatsache im Eifer der Unterhaltung nennen, die vielleicht gar keine ist oder die nach neuesten Erkenntnissen schon wieder umgestoßen worden ist. Das passiert ja gerade bei Sport und Ernährung gerne mal. Dann seht uns bitte nach, es ist keine Absicht. Und weist uns da auch gerne drauf hin, dann können wir
sowieso
das entsprechend
das ist, glaube ich, so
richtig
mit das,
stellen.
Das ist somit das Wichtigste. Prove us wrong. Also wenn wir irgendwelchen Kram, gerade auch was Ernährung betrifft, ne, das ist so ein heißes Pflaster. Und viele Menschen haben immer direkt das Gefühl, wenn eine Sache für sie funktioniert, ernährungstechnisch und auch sporttechnisch, dass es dann das Predigen vom Heiligen Gral wird. Aber ich glaube, da können wir alle viel voneinander lernen. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. Tatsächlich ist das Thema Ernährung, was du gerade angeschnitten hast, ein richtig guter Punkt, weil ich will mich von dir wissen, was dein Food Craving Number 2 ist. Also jeder hat so ein Food Craving, das einen so richtig, so wie es bei mir Brot ist, ja, habe ich ja danach noch etwas, das ich auch super gerne esse. Was ist das, was du nach deinem Food Craving Nummer 1 am allerliebsten isst?
Krass, das ist so, Number 2, das ist natürlich sehr gut durchdacht.
Ja.
Ne? Nicht den Haupt, sondern das, was danach
kommt. Genau, das, was danach ist.
Boah, da muss ich tatsächlich nachdenken.
Ja, also.
Also mein Food Craving Number 2 ist, glaube ich, wirklich Fleisch.
Echt? Ist das so ein richtiges Craving?
Ja, also Fleisch ist, glaube ich, so das, was an zweiter Stelle kommt, wo ich sage, da habe ich oft richtig, richtig Bock drauf einfach. Wobei ich das mittlerweile gut im Griff habe mit Fleischersatzprodukten.
Ja, also ist es mehr der auch Geschmack. Dieses,
ja, das ist, es ist der Geschmack, die Konsistenz und einfach so dieses, die, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, die Haptik im Mund.
Das Mundgefühl, sagt man dazu.
Vielleicht das Mundgefühl, genau, das Mundgefühl.
Konsistenz und das Mundgefühl.
Genau, richtig. Von Fleisch und fleischähnlichen Produkten habe ich gemerkt, als ich eben auch stückweise immer weiter auf Fleischersatzprodukte umgestiegen bin, dass es mir gar nicht so sehr auf den Fleischgeschmack in dem Moment ankommt. Also schon, ich mag ein gutes Steak oder ein leckeres Hähnchensteak oder irgendwas vom Grill. Das mag ich sehr, sehr gern. Aber da würde ich fast eher noch sagen, die Konsistenz ist der Hauptpunkt. Wobei ich glaube, ich muss mich nochmal korrigieren. Ich glaube, Fisch kommt dann noch davor.
Fisch noch davor. Glaub, das, aber,
Fleisch,
das aber, das
auf
hätte
Fleisch
ich jetzt nicht
zu verzichten,
gedacht.
Fiele mir, glaube ich, leichter als auf Fisch zu verzichten,
also,
muss
bei,
ich sagen.
Okay, also bei Fleisch, klar, verstehe ich, da sind ja viele Menschen auch sehr emotional, sehr, sehr schnell sehr emotional, deswegen kann ich das verstehen. Aber Fisch hätte ich nicht gedacht. Weil
doch, Fisch ist, esse ich, glaube ich, doch immer noch häufiger als Fleisch. Ich bin mittlerweile sehr fleischarm für meine Verhältnisse unterwegs, aber Fisch, auf Fisch fällt es mir sehr schwer zu verzichten.
Oh, das ist, oh ja, stimmt. Das ist so eine Ernährungsgruppe, die fällt bei mir immer unter den Tisch, weil die bei uns hier überall, das ist ja so wie Kartoffeln essen.
Oh ja,
hier.
Das ist ein Traum, ey. Im Norden.
Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist dann nämlich, das wäre ja jetzt von mir, ist das jetzt, ich entlarve mich jetzt hier so ein bisschen mit Vorurteilen, aber dadurch, dass du ja nicht unbedingt aus dem Norden kommst und dass das da unten in Bayern, ja auch, Bayern ist jetzt nicht so bekannt als Fischhauptland, kann man das so sagen, da sieht man sicherlich andere, eher so die Schweinshaxe, hätte ich jetzt gedacht, aber dass es Fisch ist, ja, viel Eiweiß, ne? Schmeckt ja auch gut. Also ich esse auch
viel Eiweiß und vor allem auch sehr gute Fette, ne? Gerade fettreicher Fisch wie Lachs oder sowas.
Ja, darüber kann man natürlich dann auch nochmal eine komplette Folge machen, was das eigentlich mit Ernährungswerten und so zu tun hat. Das würde mich auch super hart interessieren. Also wenn einer von euch richtig Ahnung hat davon, wie so diese Ernährungsgeschichten sich austauschen lassen, so, dann meldet euch mal. Meldet euch mal auf einem unserer Kanäle. Die werden wir am Ende der Folge nochmal aufzählen. Hoffentlich vergesse ich dann nichts, aber damit, weil solche Themen sind auch ganz, ganz stark mit Vorurteilen belastet und das würde ich gerne aufklären. Aber spannend, das Food Craving Nummer 2 ist bei dir also Fisch.
Ich würde Fisch sagen, genau, richtig. Ich muss auch sagen, ich finde es immer ganz interessant. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass Ernährung und Essen und Nahrungsmittel oft so von zwei Seiten betrachtet zu werden scheinen. Einerseits hast du die Makronährstoffe, Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate. Die sind ja überall immer gleich so oder vergleichbar. Es ist völlig egal, ob ich jetzt ein Fleisch aus guter Herkunft in Anführungszeichen nehme oder irgendein Discounterfleisch aus der Kühltheke. Der Eiweißgehalt ist wahrscheinlich vergleichbar von beiden. Trotzdem ist es ja ein kompletter Unterschied oder kann ein kompletter Unterschied sein, ob ich jetzt das eine oder das andere in meinen Körper packe und kann auf meinen Körper eine ganz andere Auswirkung haben. Aber da wird oftmals auch nicht so wirklich drauf eingegangen, sondern ja, ich esse halt Hühnerschnitzel. Ja gut, aber isst du ein Hühnerschnitzel vom Aldi aus der Tiefkühltheke für 1,99 das Kilo? Oder hast du das Hühnerschnitzel vielleicht irgendwo bei einem Bauern um die Ecke gekauft, wo es teurer ist, wo du aber zumindest weißt, dass da nicht 1000 Medikamente drinstecken oder dass zumindest das Tier ein einigermaßen gutes Leben hatte oder irgendwas. Aber da wird ganz selten drüber geredet. Gerade auch im Bodybuilding, wenn du das siehst, Instagram ist ja auch immer so ein Stück weit ein Tor in das Leben von Menschen. Wenn die dann ihren Einkaufskorb fotografieren und das sind dann Leute, die wirklich jede Kalorie zählen, die einen Körperfettanteil haben von 7 oder 8% und die dann aber kiloweise das Fleisch vom Aldi kaufen, wo ich mir dann denke, oh, du achtest so auf deinen Körper, du bist so drauf bedacht, alles genau zu tracken, was da reingeht und isst aber das so ungefähr das minderwertigste Fleisch, was es gibt. Das ist dann für mich immer so unverständlich in dem Moment.
Verstehe ich total. Ich komme ja da aus der unbedarften Tierstreichler-Ecke. Einer der Grundsätze, weswegen ich ja angefangen habe, weniger Fleisch zu essen, ist nicht unbedingt, weil es meinem Körper etwas Schlechtes tut oder weil ich irgendwie aufs Geld achten muss, sondern weil ich mit meiner eigenen Hypocrisy nicht mehr leben konnte, auf der einen Seite zu sagen, ich mag Tiere ganz gerne und auf der anderen Seite zu akzeptieren, dass irgendwie so ein Hühnchen nur 3 Monate alt wird und die ganze Zeit in so einem Kasten darauf wartet, dass es irgendwie sterben muss. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Themenfeld, bei dem es auch viel um Emotionen geht und bei dem es auch viele unterschiedliche Standpunkte gibt. Und dann natürlich auch den, dass wenn man es schon so als Nahrungsmittel nimmt, die man in seinen Körper reintut, damit ganz unemotional, ne, damit der Körper funktioniert und die richtigen Ernährungswerte da ankommen, wo sie hingehören, wie sehr reflektieren Leute das für sich selber auch, ne? Ist jetzt derjenige, der irgendwie alles aus Haferersatzprodukten isst, ist der jetzt weniger oder mehr bedacht als derjenige, der eher auf Fleischwerte achtet oder so. Da sind sicherlich viele Faktoren, die man auch nicht alle über einen Kamm scheren kann. Ich bin da ja eher so Team, ich möchte das Tier gerne, ich möchte, dass es nicht gelitten hat, aber es sollte auch möglichst eigentlich nie leiden müssen. Das heißt, so gerade was die Ernährung dann auch betrifft, mit so Supplementen und diesen ganzen Shakes und so, die es dann noch dazu gibt, das ist für mich so ein unfassbarer Wald an keine Ahnung, was da eigentlich passiert, weil der Aufwand, den man betreiben muss, um wirklich einschätzen zu können, was der Körper eigentlich braucht, ist für mich so groß, dass ich schon froh bin, wenn ich am Ende des Tages nicht fucking hungrig bin. Das ist echt so ein Ding, ne? Also du kannst, auf der einen Seite gibt es halt die, die haben es wirklich durchexorziert. Letztens hat mein kleiner Bruder unter einem reißerischen Post von Instagram, er macht gerade auch Sport, ist gerade auch voll dabei, irgendwie Schultermuskeln aufzubauen, hat gesagt, er will kein Lauch mehr sein und so, das ist super süß. ich liebe das, wenn er das, und auch wie er damit umgeht. So. Und dann hat er unter meinen Post geschrieben, hat er drunter geschrieben, ja, Nina, wenn du Ergebnisse sehen willst, dann Hühnchen und Reis. Und dann musste ich dann direkt an jemanden denken, mit dem hatte ich mal ganz viel Kontakt, der hat auch relativ viel Körpergewicht verloren in der Zeit, in der er sehr unzufrieden mit sich selbst war und hat dann sehr viel Ausdauersport gemacht und der hat dann auch nur Bohnen, Reis und Putenfleisch gegessen. Jeden fucking Tag. Jeden Tag. Und es war mir so fern, so über Nahrung und Essen und Nourishment auch nachzudenken, weil für mich Essen auch ein ganz, ganz großer emotionaler Teil der Selbstliebe ist. Also nicht nur, wenn ich mir mal 5 Scheiben Brot mit Honig schmiere, sondern wenn ich etwas koche und mich darauf freuen kann und ich damit meinem Körper gleichzeitig etwas Gutes tun kann, dann geht es mir mental besser. Würde ich jetzt wissen, dass nur weil ich irgendwie geilen Latissimus haben will, Guter Muskelname, den ich irgendwie reinwerfe. Ne? Ja, wenn ich das haben will, dann muss ich irgendwie mich richtig trainieren und richtig Sport machen und darf dann nur in so eine Schüssel aus Bohnen, Reis und Putenfleisch reingucken mit ein bisschen Salz.
Ich weiß nicht. Ohne Salz.
Ja, kannst mal sehen. Salz. Kannst mal sehen. Ich darf das noch nicht mal salzen. Ey, nicht mein Ziel, ne?
Salz lagert Wasser, das geht gar nicht. Das ist der einzige Konsens. Es ist echt krass. Der einzige Konsens, den ich bis jetzt bei allen Menschen erlebt habe, die Wettkampf-Bodybuilding betreiben, mit denen ich gesprochen habe, war immer, der Teil im Studio ist überhaupt kein Problem. Das ist völlig okay, mich so fertig zu machen, dass ich nach jedem Training das Gefühl habe, ich sterbe fast. Boah, ey. Ist überhaupt kein Thema. Das Schwierige ist die Ernährung. Und dieses Verzichten, das ergibt einen Grundsatz im Bodybuilding, der heißt, Nahrung muss nicht schmecken, die muss funktionieren.
Boah, ich hasse, oh Gott.
Und nach dem Grundsatz leben sehr, sehr viele, die das exzessiv betreiben.
Ich finde das unfassbar.
Ich habe da nie dazu gehört.
Ich finde das auch schwer, also wenn du mir das so sagst, ne, dann fängt sich in mir alles an, sich dagegen zu wehren. Ja. Alles. Aber
so geht's den meisten.
Aber ich finde es trotzdem spannend. Ich würde gerne das mal hören von jemandem, der das wirklich so denkt, dass für ihn Ernährung nur funktionieren muss und nichts Seelisches sein muss. Weil für mich ist Essen immer was Seelisches. Ich esse, weil es mir dann seelisch gut geht. Das ist auch ein Teil, den man hart unterschätzt, so gerade was das betrifft. Aber wenn, ja, vielleicht gibt es da ja auch Leute, die sagen, hey, Sport ist so geil und es füllt mich so aus, dass ich Hühnchen, Bohnen und Reis essen will. Ohne Salz. Kein Salz, Nina.
Ohne Salz, ohne andere Gewürze, gegen alles.
Pfeffer auch
nicht? Es gibt mit Sicherheit ein paar Menschen, die so denken. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Es gibt mit Sicherheit Leute, die gehen da drin voll auf. Für die ist das die höchste Erfüllung, wenn sie wirklich so eine Art von Ernährung haben. Wir haben auch schon Leute gesagt, dass sie das fast schon als Befreiung erachten, dass sie einfach sich keine Gedanken mehr machen müssen über Ernährung. Sie wissen jeden Tag, was sie essen. Sie wissen genau, wie viel Gramm sie von welchem Nahrungsmittel wann zu sich nehmen können und müssen sich darüber keine Gedanken mehr machen. Weil es ist einfach super spannend. Abgestimmt.
Ja.
Das ist natürlich auch eine Sichtweise, die man verfolgen kann. Aber wer Klar. Spaß hat an Essen und an Ernährung und für wen das Lebensqualität ist, und da gehören jetzt einfach mal behauptet, ganz kühn behauptet, die meisten Menschen dazu, die jetzt keine komplette Abneigung gegen Essen haben, für die ist es der absolute Horror. Und für die ist es auch weder praktikabel noch sinnvoll, sich so zu ernähren, wenn sie keine Wettkampfziele verfolgen, weil es bringt einem auch nichts. Außer eine einseitige Ernährung und ein schlechtes Gefühl.
Erstmal schön in Mangelernährung reinhauen. Ja, du, schlechte Laune ist das Allergrößte. Hangry ist ja der wunderschöne Begriff. Aber ich finde es tatsächlich auch hier nochmal wichtig zu sagen, nur weil ich das nicht richtig nachvollziehen kann, bedeutet es nicht, dass es etwas Schlechtes ist, wenn man sagt, Nahrung funktioniert für mich. Ich finde das sogar eher super spannend, wie du das schon gesagt hast, wenn Leute sagen, hey, das befreit mich, dass ich nicht mehr darüber nachdenken muss, wie viel Salz ich in mein Hühnchen reinmachen sollte. Ich salze dafür mein Nudelwasser sehr gerne und ich esse dann auch gerne die Nudeln. Dieses Feld an Sportbetreibenden ist einfach so riesig und diese Diversität abzubilden, ist, glaube ich, auch eins der Dinge, die wir ja hiermit erreichen wollen. Und da gehöre ich nun mal zu der Genießerecke. Ich mag es.
Salz ist eh so ein Ding, ne? Salz ist so der Teufel geil. Unter den Würzmitteln, der dir immer wieder sagt, wie süß oder wie salzig in dem Fall das Leben sein kann und der dir aber gleichzeitig irgendwie hinten die Mistgabel in den Rücken rammt. So, ne? Also nichts, was so ungesund ist für einen, schmeckt so gut wie Salz, finde ich.
Geil. Ich finde Salz mega irgendwie
gerade auf
geil.
Nudeln. Ne?
Oh. Okay, bevor das jetzt hier in einen Foodcast umschwenkt.
Salzcast.
Nee, das wollen wir nicht. Niemand soll salzig sein. lass uns doch mal umschwenken. Eine Frage, die jetzt auch nicht, die glaube ich da, was ist das Vorurteil, mit dem, also über dich, mit dem du am meisten konfrontiert wirst? In sportlicher Hinsicht. Das würde ich gerne wissen.
Steroide.
Echt?
Auf jeden Fall. Der nimmt Steroide, ist so das Hauptding. Dicht gefolgt von, der hat nichts im Kopf. Das sind so die beiden Hauptvorurteile, die auch, wo auch Leute dann dich wirklich, also mich wirklich auch drauf angesprochen haben und gesagt haben, also ich hätte gedacht, du bist dümmer.
Was?
Oder ich hätte gedacht, also wenn du aufhörst zu, also die glauben einem das dann auch nicht. Wenn man sich mit denen unterhält, dann sprechen sie einem schon zu, dass man jetzt nicht ganz so dumm ist, wie sie gedacht haben. Aber gerade was so Steroide angeht und sowas, dann gerade, und das, daran merkt man auch, wenn Leute sich nicht mit den Themen beschäftigen, sondern das einfach irgendwo mal gehört haben, dass Menschen mit mehr Muskelmasse grundsätzlich immer Steroide nehmen, weil wenn sie auch nur im Entferntesten wüssten, wie Menschen aussehen, die Steroide zu sich nehmen, dann wüssten sie auch, dass es bei mir recht unwahrscheinlich ist, dass ich das nehme, weil da gibt es Merkmale, die das schon häufig auch ja, so ein Stück weit verraten, dass jemand mit solchen Substanzen bestimmte chemische Prozesse im Körper aushebelt oder anstößt oder beschleunigt oder verbessert und so weiter. Darum geht es ja beim Supplementieren, nenne ich es jetzt einfach mal, mit anabolen Steroiden, dass man eben Grenzen, die der Körper von Natur aus hat, aus dem Weg schafft, um dann den Weg frei zu machen für mehr Muskelaufbau, für mehr Kraftzuwachs, für schnelleren Muskelaufbau ab einem gewissen Punkt. Aber mit was das alles zusammenhängt und was damit einhergeht und so, das wissen ja viele gar nicht. Also das sind so die Hauptvorurteile, würde ich jetzt einfach mal sagen, die mir da entgegengeschlagen sind. Das hat mir auch viele Jahre so ein bisschen zumindest zu schaffen gemacht. Steroide sehe ich jetzt mittlerweile für mich persönlich eher als Kompliment. So, für meine Muskelmasse, da gehe ich dann meistens drüber hinweg und sage einfach gar nichts dazu.
Ja.
Und wenn mich Leute für dumm halten, gut, das ist ja sowieso sehr subjektiv.
Das stimmt.
Eine sehr subjektive Wahrnehmung. Also von daher, ich bin da jetzt auch nicht mehr so. Es kommt auch, glaube ich, sehr drauf an, wer das sagt. Wenn das von irgendeinem Corona-Leugner käme, dann würde ich da vielleicht anders reagieren, als wenn das jetzt jemand sagt, der mir eigentlich wohlgesonnen ist und der vielleicht versucht, auf etwas seltsame Art und Weise mir ein Kompliment zu machen.
Ja, so.
Also das ist auch immer wichtig, von wem es kommt, glaube ich.
So missverstandene Komplimente, solche Sachen, die man sagt, weil man eigentlich demjenigen etwas Gutes sagen möchte und die dann aber nicht den richtigen Ton treffen, aus dem Grund, dass man einfach selber keine Ahnung hat. Finde ich immer ganz spannend. Und es wäre jetzt auch tatsächlich so das nächste Nachhaken gewesen, belastet dich das, dass Leute sagen, ey, der ist irgendwie muskulös, der muss ja jetzt strohdoof sein. Ich glaube, dass es auch ein ganz, ganz schlimmes Vorurteil ist tatsächlich. In meinem zweiten Leben, höre ich ja auch gerne immer mal wieder Podcasts über Stereotypen, wo man nicht glauben würde, dass die Dinge getan haben, die sie tun. Und da habe ich heute erst tatsächlich auch den Satz gehört, dass ein ziemlich großer Mensch Leute damit die Vorurteile, die sie ihm gegenüber hatten, ausgenutzt hat. Und ich glaube, dass man, oder ich würde mir erhoffen, dass wir, wenn wir über solche Themen reden und auch gerade du, der ja viel mehr Ahnung davon hat, dass wir bei solchen Grenzthemen dann auch so ein bisschen aufräumen können mit solchen, genau solchen Vorurteilen. Weil nur weil man muskulös ist, bedeutet das nicht, dass man dumm ist. Sorry, ist so.
Das stimmt, also aber es ist halt auch wirklich auch ein Vorurteil, was irgendwo schon aus einer Richtung kommt, die man nachvollziehen kann. Weil das Fitnessstudio, und das wird auch ein Thema sein, was wir bestimmt mal irgendwann ansprechen werden, das Fitnessstudio ist eine Domäne oder die letzte Bastion, so nenne ich es jetzt einfach mal, von Männern und männlich gelesenen Personen, wo sie noch das Verhalten der Meinung sind, an den Tag legen zu können, was ihnen überall anders in Anführungszeichen verboten wird, was es ja nicht wird, aber wo sie halt das Gefühl haben, dass es verboten ist. So im Fitnessstudio darf ein Mann noch ein Mann sein. So, das ist so die Quintessenz daraus. Und die spielt da, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Rolle. So, also Pumper haben nichts im Kopf, die trainieren halt, um irgendwie einen Schlag bei weiblich gelesenen Personen zu haben. Ja. Die trainieren, um ihr eigenes Ego zu streicheln. Und
ja, aber was ja auch irgendwo, ne, zu einem bestimmten Teil für einen selber muss man dann ja auch irgendwie feststellen, dass es ja auch stimmt so. Wenn ich mich hinstelle und innerhalb dieses Jahres, noch nicht mal ein halbes Jahr, in dem ich jetzt Sport mache, kann ich schon erkennen, dass meine Muskeln sich formen. Und dann stelle ich mich schon vor den Spiegel und sage dann, ja, das ist ja eigentlich ganz hübsch jetzt so, ne? Also gefällt mir gut, dass da was passiert. Das sind alles so Sachen, also die wurzeln ja schon irgendwo in einer Wahrheit, die man aber für sich selber einordnen muss. Und mir hat mal jemand an den Kopf geworfen, in so einem reißerischen Gespräch hat mir mal jemand gesagt, wenn du halt nichts kannst, dann kannst du wenigstens noch pumpen gehen. Und das fand ich ganz schön fies, wenn ich ehrlich bin. Weil das nämlich das diskreditiert, was man an körperlichen Leistungen auch erreichen wollen muss. Also soll heißen, das ist fucking anstrengend, dieser Sport, der da gemacht wird. Und klar gibt es, also ist das etwas, das wahrscheinlich jeder irgendwie machen kann. Jeder kann sich hinsetzen und Gewichte heben und wird daraufhin muskulös. Aber damit es tatsächlich auch nach was aussieht, muss man auch ein bisschen was wissen und kann nicht einfach nur stumpf irgendwas machen. Besonders wenn man dann auch erfährt, dass Sport nichts ist, was einem einfach so entgegenkommt und was einen mit offenen Armen empfängt, sondern dass man da auch echt ein bisschen aufpassen muss, damit man sich eben nicht verletzt, zum Beispiel.
Ich glaube, bei mir ist das auch immer sehr von der eigenen Stimmung abhängig. Es gibt durchaus auch Situationen und Tage, an denen ich vielleicht selber nicht gut drauf bin und wo mich dann so Fragen auch nerven können. Also ich habe auch schon Menschen aus meinem beruflichen sowie aus meinem privaten Umfeld mehr oder weniger stark in ihre Schranken verwiesen, als sie der Meinung waren, mein Äußeres zu kommentieren, und ich war halt einfach nicht gut drauf. Ja. Das hat mir dann hinterher zwar wieder leid getan, aber im Zweifel ist so meine Erfahrung, und das habe ich jetzt daraus auch mitgenommen, im Zweifel einfach nicht das Äußere von anderen Menschen kommentieren, wenn man sich der Reaktion nicht 100% sicher sein kann.
Das stimmt.
Es kommt sehr auf die Beziehung an, die man zu den Menschen hat, und das will ich überhaupt nicht behaupten, dass das immer schlecht ist und dass man nie in keiner Situation und unter keinen Umständen anderer Menschen Äußeres kommentieren darf. Aber wenn ihr euch nicht so ganz, 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 ganz 100% sicher seid, dass die Reaktion die ist, die ihr hervorrufen wollt, dann kommentiert bitte einfach nicht das Äußere von anderen. Und wenn ihr dann vielleicht nicht die Reaktion bekommt, wenn ihr es tut und ihr bekommt eine andere Reaktion, dann sagt bitte nicht, das habe ich doch nicht so gemeint, und seid nicht eingeschnappt oder sowas, sondern nehmt bitte hin, dass die Person, der ihr das jetzt gerade gesagt habt, das eben so aufgefasst hat und dass das nicht die Schuld der Person ist, dass sie das so aufgefasst hat. Das finde ich dann immer wichtig. Aber deswegen im Zweifel, ich halte halt im Zweifel lieber einfach mein Maul. Also sage ich jetzt einfach mal so, weil wenn ich mir nicht sicher bin, niemand ist perfekt. Es rutscht einem immer mal irgendwie was raus, und gerade auch im Studio. Du hast da wirklich, ich merke das auch bei mir, wenn ich im Fitnessstudio bin, dann sind mir bestimmte Verhaltensweisen, die ich außerhalb des Studios nie an den Tag legen würde, deutlich näher als in allen anderen Situationen in meinem Leben.
Zum Beispiel?
Das ist ganz, ganz komisch. Naja, zum Beispiel, wenn du jemanden siehst, den du längere Zeit nicht gesehen hast und der gut an Muskeln zugelegt hat, dann ist der erste Impuls, irgendwas in die Richtung vom Stapel zu lassen. Obwohl man ja überhaupt nicht weiß, ob das überhaupt die Intention war von dem Menschen, wie er sich damit fühlt, ob er das vielleicht gar nicht wollte und vielleicht irgendwie, keine Ahnung, vielleicht in seinem Kopf das auch ganz anders aussieht, als dass er jetzt eben mehr Muskeln zugenommen hat. Aber in dem Umfeld ist es so normal, den Körper von anderen Menschen zu kommentieren, dass man, obwohl man es besser weiß, sich in die Gefahr begibt, in dieses Muster zurückzufallen oder neu reinzufallen und da sich dann immer wieder selbst auch ein Stück weit an die Leine nehmen muss und sagen muss, nein, das ist nicht richtig, das jetzt zu kommentieren. Oder ich habe auch viele Jahre bei weiblich gelesenen Personen, weil die halt trotzdem in den Studios, in denen ich trainiert habe, eher so die Seltenheit waren, habe ich ganz oft im Glauben, was Gutes zu tun, irgendeinen Kommentar zu deren Training abgegeben. Uff. Das waren schon immer verhältnismäßig reflektierte also ich habe jetzt nicht gesagt, boah, wie geil oder irgendwas, ne? Also schon, ich habe schon okay, sehr, ich habe schon auch damals schon versucht, so gut wie es geht zu reflektieren, aber ich habe dann halt zum Beispiel die Kraftleistung beim Kreuzheben oder die Form beim Kreuzheben kommentiert mit, Mensch, sieht super aus oder sowas.
Ja, okay.
Ne? Oder das, ne? Also schon verhältnismäßig neutral, aber eben auch Sachen, die nach denen keiner gefragt hat in dem Moment irgendwie. Meine Meinung war nicht gefragt, aber ich habe mich bemüßigt gefühlt, das jetzt irgendwie zu kommentieren und jetzt weiß ich es besser und gebe Lob oder positive Sachen nur noch wirklich sehr neutral und nur noch dann, wenn ich der Meinung bin, dass es so aufgefasst wird, wie ich es auch, wie auch meine Intention ist, wie ich es auch ausdrücken möchte dann halt, ne?
Ja, krass. Also ich finde es auch super spannend, das immer wieder zu hören. Ich war in meinem Leben schon oft in einem Fitnessstudio, aber ich bin zum Beispiel niemand, der gerne ins Fitnessstudio geht und ich kenne viele andere, die das auch so empfinden. Ich habe auch immer versucht, mich davon fernzuhalten, von dem Freihandelbereich habe ich mich immer ferngehalten.
Ja.
Ich hatte mal eine Freundin, die hat es mal mit mir gemacht, da sind wir dann dahin gegangen und wir wurden wenig angesprochen. Liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass wir die ganze Zeit erstens geschnattert haben, zweitens sie Ahnung hatte von dem, was sie mir gezeigt hat. Und wir ziemlich unapproachable sind oder gewesen sind in der Zeit. Das kenne ich aber auch von anderen anders. Und ich finde es super spannend, das dann so zu vergleichen und auch immer wieder mitzubekommen, wie sich mein Eindruck, den ich von den wenigen Malen, die ich im Fitnessstudio gewesen bin, sich nicht viel geändert hat. Oder für mich ist es das, was mir erzählt wird, bestätigt immer wieder meine eigene Erfahrung im Fitnessstudio. Ich freue mich auch schon darüber, wenn wir mal so einen Themenkomplex machen, vielleicht auch mit jemandem, der tatsächlich viel gerne Zeit auch im Fitnessstudio verbringt. Soll es ja auch geben. Ich war immer nicht so der Fan davon, aber ich hatte auch einige dämliche Encounter, nicht nur im Freihandelbereich, sondern auch vor allen Dingen vor den Fahrrädern und vor den Laufbändern. Also es gibt viele Dinge, die man da lustig erzählen kann. Im Moment habe ich ja meinen Frieden gefunden mit primär Heimtraining und den Torturen, die man da so finden kann. Und bin da auch ganz froh drum, dass vieles oder dass das, was ich hier zu Hause machen kann, mich auch noch so anstrengt und meinen Körper so fordert, dass ich nicht unbedingt das Gefühl habe, dass ich jetzt mir irgend so ein hier so ein Gewichtshebeset irgendwo hinstellen muss. Das habe ich noch nicht. Also ich muss noch mich selber stemmen.
Auch eine wichtige Frage, die oftmals kommt, die wir vielleicht jetzt schon mal kurz anteasern können, die mit Sicherheit auch Thema in einer der kommenden Folgen sein wird. Muss ich unbedingt ins Fitnessstudio gehen, wenn ich Sport machen will? Ist die Frage, die oft kommt. Kurzantwort: Nein.
Gar nicht. Also es hat immer was mit einem Mindset zu tun auch und mit dem, wie man sich selber auch motivieren kann und was man so sonst in seinem Leben integriert. Das ist ein großer Themenkomplex. Ich habe das auch immer wieder, dass Freundinnen erzählen, dass sie das Gefühl haben, dass sie in das Fitnessstudio gehen sollten, weil sie sich anders sonst nicht motiviert fühlen. Ich hoffe, dass wir da auch mehr Erkenntnisse zur Motivation kriegen werden und auch gegenseitig austauschen können. Das finde ich immer super spannend. Sag mal, hattest du in deinem Leben schon mal einen Personal Trainer?
Ich hatte mal ein Online-Personal Training.
Echt?
Habe ich mal ausprobiert. Es ging dann einher mit einer komplett kohlenhydratfreien Ernährung. Also ich habe dann zum Frühstück irgendwie Fleisch und Nüsse gegessen und zum Mittagessen Nüsse und Fleisch. Und zum Abendbrot dann Fisch und Nüsse, so ungefähr. Und es war keine besonders tolle Erfahrung. Und ich habe auch gemerkt, dass das einfach nur ein Scam war. Da war ich sogar schon recht weit. Ich wollte es einfach mal ausprobieren.
Ja.
Und habe mir auch einen sehr renommierten Anbieter im Ausland gesucht, der das anbietet, so Online-Personal-Trainings. War aber auf Deutsch gesagt einfach absoluter Müll. Kann ich nicht weiterempfehlen. Personal Trainer ist immer so ein sehr, 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 sehr schwieriges Thema, weil gerade im Bereich Fitness und Kraftsport, Schrägstrich Bodybuilding, ist es halt auch so, dass da ganz, 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 ganz viele faule Eier im Korb liegen in dem Bereich. Jetzt nicht mal unbedingt so sehr, was die Kompetenzen angeht, was das Fachwissen angeht und so weiter, da will ich gar nicht so ein Urteil sprechen, weil da habe ich nicht das Tiefenwissen, wie viel oder wie da die Sachen verteilt sind. Das meiste, was die meisten Leute sagen, hat für mein Dafürhalten schon irgendwie Hand und Fuß. Aber da werden ganz unrealistische Ziele versprochen, da werden Sachen irgendwie propagiert, die überhaupt nicht stimmen. Bestes Beispiel ist dieses EMS-Training. Dieses
Elektromagnetic, überall Läden hier in der Nähe,
Impulse-Training,
ne?
Krass, ja. Genau. Die sprießen ja im Moment wie Pilze aus dem Boden, diese ganzen Sachen, die dann mit 20 Minuten pro Woche super Erfolge versprechen und dabei aber verschweigen, das merkt man dann, wenn man nachfragt, ja natürlich, die 20 Minuten pro Woche, die funktionieren natürlich nur, wenn du sonst noch Sport machst und dich auch entsprechend ernährst. Das ist ja klar, aber das machen wir nicht in die Werbung mit rein, weil das wissen die Leute ja. Nö, das wissen sie eben nicht. Die Leute sehen 20 Minuten pro Woche und denken, das reicht. Menschen sind halt so gestrickt und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und
das machen die auch wissend, sorry. Also keiner kann mir erzählen, dass die nicht wissen, dass die Leute so gestrickt sind. Das ist ein Marketing-Ding.
Das ist
und
klar,
da, Marketing. Und da sind wir dann auch wieder genau bei diesem gleichen Ding Geld. Ne? Also wie viel Geld in diesem ganzen Ding drin steckt und wie viel Geld man damit verdienen kann, dass Leute das Gefühl haben, sie müssten ihren Körper optimieren. Ich hoffe, dass wir da genug Zeit haben, auch noch mal drüber zu schnacken, inwieweit die Industrie da tatsächlich auch einen Keil reintreibt in dieses ganze Sportbewusstsein. Und EMS ist für mich eins der größten Beispiele davon, obwohl ich selber noch nie in so einem Anzug drin gesteckt habe. Aber hey.
Ich habe schon ausprobiert, ja, es ist okay, sag ich mal. Ich war jetzt nicht so mega begeistert. Es war schön. Ich bin immer ein großer Freund davon, viel auszuprobieren, was so Sport angeht. Ich mache eigentlich fast alles gerne mal probeweise und verschließe mich davor so gut wie nix, wenn es mir auch nur annähernd verspricht, Spaß zu machen. Aber mich hat es jetzt nicht so extrem begeistert. Aber ich wollte noch mal kurz zurückkommen. Du hattest ja vorhin auch angesprochen und das ist natürlich völlig richtig. Kraftsport, Bodybuilding ist ein sehr narzisstischer Sport. Man guckt sehr, sehr viel in den Spiegel. Du hast ja selber auch bei dir gesagt, als du mit dem Sport angefangen hast, die körperlichen Veränderungen machen ja auch für viele einen Großteil der Motivation aus, was ja völlig verständlich ist. Und viele machen es ja auch speziell deswegen, um sich körperlich zu verändern. Ich stelle jetzt einfach mal eine ganz krasse Frage in Bezug aufs Äußere. Wenn du einen Wunsch frei hättest, irgendwas an dir zu verändern, komplett egal was, komplett egal, ob es realistisch ist oder nicht, was würdest du wie verändern wollen?
Oh, gute Frage. Weil es gibt viele Dinge, die man verändern wollen können, hätte, können, tun.
Wollten, dürfte.
Und ja, und einige dieser Dinge sind auch ganz tagesformabhängig. Ich erinnere mich daran, dass ich mal einen Tweet geschrieben habe, dass heute ein Tag wäre, an dem ich gerne klein und niedlich wäre. Klein im Sinne von 1,60 Meter und schmal wie so eine Bohnenstange. Das weiß ich noch, da hatte ich mal so einen schlechten Tag. Das ist aber generell nichts, was ich verändern wollen würde. Ich glaube, der Punkt, an dem ich mit mir selber am meisten struggle in Hinsicht auf mein Aussehen, dann ist das ein durch meine Körperproportionen meiner Ansicht nach fehlende Taille. Damit struggle ich am meisten. Ich habe unfassbar lange Beine, um die mich viele Menschen zu Recht sehr beneiden. Und ich mag das auch wirklich gern. Also es gibt viele Dinge, die ich erkannt habe, die ich an meinem Körper sehr, sehr liebe und auch sehr mag und auch ästhetisch und auch anziehend finde für mich selbst. Aber ich glaube, mein größter Punkt war immer die angeblich fehlende Taille. Weil ich zwischen meinem Hüftknochen und meinem Brustkorb ist nicht so viel Platz.
Okay.
Das klingt super seltsam, aber auch hier sind wir wieder in einem Rahmen von Selbstwahrnehmung versus Fremdwahrnehmung. Das bedeutet, wenn Menschen mich von außen wahrnehmen, dann sehen sie das sicherlich nicht so, wie ich, die jetzt jeden Tag in den Spiegel guckt und dann erkennt, ja, Mist, das mit der Taille, das ist irgendwie in der Genetik verloren gegangen. Da habe ich nicht als erstes hier geschrieben.
Aber es ist ja auch so, das ist ja auch so ein Schönheitsideal, strange, was weiblich gelesenen Personen oft angedichtet wird. So dieses Hourglass, also diese Sanduhrfigur, ne? Oben rund, genau unten rund und in der Mitte aber so schmal wie möglich.
Richtig. Und bei mir ist es so, und das kann ich auch immer nur sehr ketzerisch sagen, und es hat auch immer was damit zu tun, dass man mir mal gesagt hat, dass ich eine Litfaßfiguren, also eine Litfaßsäulenfigur hätte. Das habe ich nie vergessen, diesen Satz. Und ich glaube auch, dass es mich so mit am meisten beschäftigt tatsächlich, auch wenn ich über mich selber nachdenke und etwas, woran ich auch gerne mehr arbeiten wollen würde. Aber ich habe auch einfach Chorübungen, ne? Kannst mich mit jagen.
Ja.
Oh Gott, wie sehr hasse ich alles, was mit Bauchmuskeln zu tun hat. Das ist so schlimm. Oh, fürchterlich. Und deswegen, weil ich um diesen ganzen Problembereich so weiß, ich glaube, das wäre das allererste, ich würde sagen, ich hätte gerne mehr Taille. Aber das ist auch super persönlich. Ich glaube nicht, dass das andere Menschen so wahrnehmen wie ich. Und das ist auch schon seltsam, sich darüber bewusst zu sein, dass andere es nicht so wahrnehmen. Also viele sagen dann, oh Nina, was willst du mit einer Taille? Du hast so großartig tolle Beine. Ja, stimmt, aber die will ich auch nicht eintauschen.
Ja.
Es ist halt auch schwierig, sowas dann durch Training zu erreichen. Also klar, man kann einen Bauch flach machen und man kann irgendwie dafür sorgen, dass, dass die Hüften runder sind oder was auch immer. Aber eine Taille noch bei mir dazwischen zu quetschen, wird schwer. Muss ich mich mit abfinden und einfach in den sauren Apfel beißen, um mehr Chorübungen zu machen. Vielleicht ändert sich dann meine Selbstwahrnehmung noch. Das wäre auch noch mal so ein Ding, das sollte ich vielleicht noch mal anpacken.
Ja, Selbstwahrnehmung morgen, und Fremdwahrnehmung morgen. Ist schon auch ein großes Thema. Ihr merkt schon, es gibt vieles, Riesiges. Was wir schon so ein bisschen angeteasert haben, was dann Futter liefert für die kommenden Folgen, für die kommenden Episoden. Wir hatten eigentlich ursprünglich auch mal ein Konzept für die Folge. Das ist aber hat sich relativ schnell in Wohlgefallen aufgelöst. Sehr zu meiner persönlichen Freude, weil ich fand es echt toll.
Ja, ich hatte auch sehr viel Spaß. Und ich mag vor allen Dingen auch, dass wir direkt persönlich einsteigen, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass es persönlich sein muss und dass im Sport und gerade auch in dieser ganzen Sportbubble viel zu wenig darüber gesprochen wird, wie fucking persönlich Sport tatsächlich ist. Also der Grund, weswegen man irgendwie sich schwitzend weswegen man losläuft, ja, eine halbe Stunde lang irgendwie Kilometer reist und dann total fertig keuchend nach Hause kommt, ist nicht, weil man das geil findet. Sorry, das kann mir niemand erzählen. Sondern es gibt da andere Ziele, die dahinter liegen. Und jeder, der Sport macht, und du hast ja auch schon gesagt, dass es irgendwie auch so ein kleines Narzissten-Ding ist, hat irgendwo einen persönlichen Grund, weswegen man das macht. Und diese persönlichen Gründe herauszufinden, ist tatsächlich auch eins der Dinge, die ich, glaube ich, ganz wichtig finde, damit andere Leute auch wissen, dass es viele Facetten zu diesem Thema gibt.
Ja.
Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Diversität der Gründe, weswegen Menschen Sport machen möchten oder was sie erreichen wollen, darüber auch selbstbewusst und reflektiert reden können. Ist so ein Ziel. Ich finde, das würde die Welt besser machen.
Genau, und vor allem auch, dass man das Gefühl bekommt, dass man nicht alleine dasteht mit seinen Gefühlen.
Ja.
Sondern dass man nicht in dieser riesengroßen, wunderschönen Instagram-, Twitter-, Facebook-Bubble nicht auf weiter Flur der einzige Mensch ist, der so fühlt und so denkt, wie es scheinbar ja niemand anders tut, sondern dass unter der Oberfläche einfach ganz, ganz viele Menschen leben, die genauso denken und genauso fühlen und die sich genauso wenig repräsentiert fühlen von dem, was da so propagiert wird. Und genau, das ist unser Ziel für die heutige Folge, Konzept jetzt hin oder her, war erstmal jetzt einfach nur einen Eindruck zu geben von uns beiden, wie wir beide so ticken. So wird sich auch unser Format dann in die Richtung bewegen. Und ich denke, das haben wir auch trotz des fehlenden Konzepts oder trotz des etwas aufgelösten Konzepts relativ gut hinbekommen.
Etwas aufgelöst? Wir haben es komplett zerfetzt. Ja,
Konzept komplett zerfetzt. Aber es war auch so ein Stück weit meine Hoffnung, muss ich sagen, weil Ganze beweist auch, dass wir durchaus auf der gleichen Wellenlänge liegen und beweist auch, dass es absolut richtig war, dich zu fragen, ob du mit mir in dieses Projekt einsteigst. Das ist so genau das, was ich mir davon erhofft habe tatsächlich. Und um so ein bisschen einen Ausblick vielleicht auch zu geben auf die kommenden Folgen, wir werden natürlich noch viel, viel mehr von uns beiden preisgeben. Das wird wahrscheinlich ganz automatisch passieren, möchte ich jetzt einfach mal behaupten, so wie es jetzt eben auch
hast
ganz organisch passiert
ist. Hast du ja schon gemerkt, richtig.
So
also wir haben ja jetzt schon,
genau,
schon
eingestiegen.
So.
Ja, richtig, genau. Es ist ein ganz normaler Prozess, der da sich entwickeln wird. Wir möchten aber natürlich auch den Fokus von uns beiden, wie wir es in Folge 0 ja schon gesagt haben, auf Menschen, Personengruppen lenken, die sonst nicht zu Wort kommen. Und da werden wir mit Sicherheit schon in den kommenden Folgen auch die ersten GästInnen haben, die dann zu Wort kommen, die dann auch von ihren eigenen Erfahrungen berichten. Und da werden definitiv auch Menschen zu Wort kommen, die man sonst wirklich noch nirgendwo gehört hat. Also wirklich Stimmen, die...
Ich bin super gespannt schon.
Wirklich sonst, also die absolut keinerlei Repräsentanz finden. So, du hast es ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Menstruation, menstruierende Menschen und Sport und Ernährung und hormonelle Veränderungen, die damit einhergehen. Ja. Wo wird sowas angesprochen? Habe ich noch nie irgendwo gehört. Das ist sowas
mal. Ich habe aber auch noch nie gesehen, dass es einen Sportpodcast gibt, in dem es nicht um darum geht, dass man sich Sport anguckt. Also ich habe wirklich in der vorherigen Recherche, natürlich als du mich angesprochen hast, habe ich gedacht, so, okay, jetzt guckst du erstmal, was da draußen ist. Es gibt halt viele Podcasts über Sport, der angesehen wird. Ganz besonders primär Fußball. Und da gibt es auch ganz viele tolle, wirklich gute, ja, es gibt ganz, aber auch da gibt es ganz viele tolle Sportangebote an Podcasts. Früh wollte ich hier einmal so nennen, aber da gibt es ganz viele tolle Sachen. Nur gibt es halt noch keinen, der sich damit auseinandersetzt auf diese Art und Weise, wie wir beide das machen wollen. Und ich glaube, wir sind auf einem ziemlich guten Weg. Und dafür erzähle ich euch auch gerne, dass ich gerne eine Taille hätte, obwohl ich das Gefühl habe, keine zu haben. Ich möchte keine Kommentare darüber, ob ich eine habe oder nicht. Wehe, ihr guckt euch Bilder von mir an und sagt mir dann, Nina, du hast doch eine. Das ist nicht das Ziel. Es geht eher darum, dass wir gemeinsam entdecken, dass wir gemeinsam weniger einsam sind. Nicht nur die Personen, die viel Sport machen und die eventuell schon die Ziele erreicht haben, die andere Leute noch erreichen möchten. Ob es jetzt aussehenstechnisch ist, mental oder gesundheitlich, sondern dass wir gemeinsam entdecken können, wie divers wir nicht einsam sind. Ich glaube, das kriegen wir schon ganz gut hin. Falls ihr Themen habt, die euch auf dem Herzen liegen, falls ihr euch inspiriert fühlt, uns eine Nachricht zu schreiben, auf welchem Kanal auch immer. Diese Kanalmöglichkeiten werden sich erweitern innerhalb der nächsten Wochen. Bisher könnt ihr uns erreichen über unsere persönlichen Twitter- und Instagram-Accounts. Also von Dominik, der Twitter-Account ist @wmmamm. Und den Instagram-Account habe ich schon wieder vergessen.
Dom Tomatengesicht. Ich habe es auch in der Folge 0 schon falsch gesagt. Sehr gut. Dom Tomatengesicht ist der Instagram-Account, unter dem
wir. Wird das jetzt unser neuer Running Gag? Dom Tomatengesicht ist auf jeden Fall genau der Instagram-Account. Und bei mir ist es ein bisschen einfacher. Bei beidem ist es @oddnina, @oddnina. Und dort haben wir unsere DMs offen, wie man so schön sagt. Slidet da mal rein. Richtig. Und erzählt uns gerne, was euch bewegt, welche Themen ihr gerne von uns mal angeschnitten haben wollt. Nicht nur um unsere eigene Sicht darauf zu projizieren, sondern auch vor allen Dingen eventuell nach Stimmen zu suchen, die darüber etwas sagen können, das ein bisschen fundierter ist als unser Gefühl oder unser Laienwissen. Ich glaube, dass wir gemeinsam hier ein ganz gutes Ding hinkriegen.
Auf jeden Fall.
Ja, dann ist das unsere erste richtige Folge. Vielen Dank dir. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank dir, liebe Nina.
Ja, ich hoffe, dass es unseren Zuhörern auch viel Spaß gemacht hat und dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit reinhört, von der wir noch nicht wissen, was es ist.
Genau.
Aber das wird was Gutes.
Wird was sehr
Gutes. Folgt uns auf unseren sozialen Medien und dann werden wir es vielleicht teasern. Ich glaube, das ist auch eine gute Sache.
Auf jeden Fall. Podriders.de bleibt ja auf jeden Fall auch auf dem neuesten Stand. Und sobald wir unsere Repräsentanzen in den sozialen Netzwerken etwas erweitert haben, dann hört ihr es natürlich hier und lest es auch auf podriders.de. Also da gerne auch diese Kanäle zunächst, die genannten Kanäle zunächst für Feedback nutzen und alles Weitere. Folgt dann mit den kommenden Folgen.
Wunderbar. Dann habt noch einen schönen Tag.
Du auch. Bis bald. Oder Abend oder so. Schönen Abend. Ja. Gute Nacht.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.